Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Vielleicht fällt Ihnen ja zwischendurch zum Text noch was ein, aber das ist ja quasi auch genug gemacht haben. Sie haben, glaube ich, morgen oder übermorgen auch nochmal eine. Bitte? Ja. Sollen wir loslegen?
Ach, das ist meins hier. Ach, du Schreck, na dann.
Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Ulrich Hopp und ich darf Sie als Verleger des Bebra Verlages sehr herzlich hier heute begrüßen. Seit dem Jahre 2013 erscheinen im Bebra Verlag in der Reihe Berliner Orte von Autoren und Autorinnen, die einen ganz besonderen Bezug zu irgendeinem Teil der Stadt, einer Straße, einem Gebäude haben, Bände, in dem sie dem literarisch Ausdruck verleihen können. Tanja Dückers hat in der letzten Staffel in der Reihe Ihre Heimat West-Berlin gewählt. Tanja Dückers ist als Journalistin für viele Qualitätsmagazine sowie Zeitungen tätig und auch für verschiedene Rundfunksender. Sie ist Autorin von mehreren Büchern und hat für ihr literarisches Wirken viele, zum Teil internationale Preise erhalten. Die Zeitschrift Cicero führt Tanja Dückers als eine der 500 führenden deutschsprachigen Intellektuellen auf. Vom Goethe-Institut wurde sie mehrfach auf Lesereisen um die Welt geschickt. In den USA ist sie als Writer-in-Residence unterwegs. Tanja Dückers stellt Ihnen nun ihr neuestes Buch, Mein altes West-Berlin, vor. Bitte sehr.
Danke für Ihr Kommen hier in diesem Trubel, dass Sie es trotz allem hierher geschafft haben. Ich lese Ihnen jetzt ein bisschen kurze Passagen aus Mein altes West-Berlin vor. Vielleicht kurz was zu dem Konzept der Anlage dieses Buchs. Es ist kein Roman. Es sind Miniaturen zu ganz verschiedenen Stichworten, die nach meinem subjektiven Empfinden mein altes West-Berlin ausgemacht haben. Ich werde heute etwas lesen über Einschusslöcher, über eine Piepshow und über Kudamm-Ladies. Ja, so vielleicht. Und vielleicht kommen wir noch zu den Nilpferden. Wir werden sehen. Die Idee zu dem Buch hatte ich, weil ich mich viel mit Walter Benjamin beschäftigt habe. Ich lehre in den USA ein Seminar Literatur aus Berlin, und über Berlin. Und von Walter Benjamin gibt es neben anderen wunderbaren Büchern einen wirklich sehr schönen Band Berliner Kindheit um 1900. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das sind wirklich kurze, ganz subjektive Texte, Miniaturen, in denen man doch sehr viel über die Zeit, in der er aufgewachsen ist, in Berlin erfährt. Das ist nicht enzyklopädisch, nicht lexikalisch, das umfasst nicht alles. Nicht, dass ich mich in dem Entferntesten mit Walter Benjamin vergleichen möchte, das liegt mir wirklich fern. Aber das Buch war einfach eine Inspiration für mich, auch solch einen subjektiven Zugang zu wählen und in kurzen Texten zu versuchen, eine Zeit festzuhalten. Und das andere Moment war, dass ich finde, nach der Wende haben sehr viele Autoren ostdeutscher Provenienz über das alte Ostberlin und die DDR geschrieben. Viele wirklich gute Bücher, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Aber ich habe ein bisschen auch gedacht, naja, dieses alte Westberlin ist irgendwie auch etwas Besonderes gewesen. Es ist auch in dieser Form so doch nicht mehr präsent, nicht mehr da. Es hat sich auch sehr verändert. Und mir fehlen ein bisschen auch die Bücher hierzu. Es gab Herr Lehmann, was ich lustig und gut fand, aber es beschreibt nur Kreuzberg. Das ist dann auch irgendwie nicht, ist dann auch nicht so umfassend. Also mir selber fehlte einfach so ein Buch. Das waren ein bisschen die Hintergründe dazu. Und jetzt fange ich an mit den Einschusslöchern. Ich hoffe, Sie können mich trotz des Trubels verstehen. Einschusslöcher. Sie waren einfach da und das Wort Einschusslöcher hatte nichts von der Dramatik, die es heute hat. Einschusslöcher waren wie Baggerlöcher, Sandburgen oder Hüpfspielmarkierungen etwas Alltägliches. Berlin sah in den 70er und 80er Jahren zum Teil aus wie Warschau direkt nach der Wende, so als sei der Krieg erst vor ein, zwei Dekaden zu Ende gegangen. Einschusslöcher befanden sich natürlich auch an unserem Haus, bevor es in den frühen 80er Jahren renoviert wurde. Die langweilige graue Fassade erhielt wieder Stuckelemente und erstrahlte hernach in hellem Beige. Das war ein bisschen schade, denn die Einschusslöcher hatten eine gute Kulisse für unsere Spiele abgegeben. Mein Bruder und ich spielten nicht etwa Zweiter Weltkrieg, das tat wohl die Generation der Kriegskinder vor uns. Wir, die Kriegsenkel, spielten RAF und Polizei. Ich war meist Christian Klar, der mir mit seinem schmalen Rollkragenpullover, solche trug ich auch, und seinen dunklen, adretten Seitenscheitel gut gefiel. Mein Bruder war Adelheid Schulz und meine beste Freundin Maria, die eine Etage unter uns wohnte, war Willi Peter Stoll, falls Sie sich erinnern, auch an die Fahndungsplakate, wo man die ja nun immer sah. Willi Peter Stoll, der einen schicken Schnauzbart trug und sehr stark aussah. Wir sprangen auf der Straße und vor der Freien Volksbühne, das ist ein Theater, herum. Die Marmortreppe in unserem Haus wurde von Schüssen durchsiebt. Wir kamen knapp auf unseren Fahrrädern, auf denen wir freihändig fuhren, da wir in beiden Händen einen Revolver tragen mussten. Hochgefährliches trug sich bei uns auf dem friedlichen, kudammnahen Sträßchen zu. Das Verschwinden der Einschusslöcher unter der schicken, elfenbeinfarbenen Hausfassade fiel zeitlich zusammen mit dem Untergang der zweiten Generation der RAF. Später begegnete meine Familie noch einmal Einschusslöchern. Mein Bruder wohnte nun in einem Haus im Wedding, in dem es welche gab. Natürlich dachte jeder Besucher, die Einschusslöcher würden aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Tatsächlich gingen sie auf das Konto von rivalisierenden Jugobanden, wie man damals sagte, die sich gegenseitig bekämpften. Bei einer Schießerei starb einer von ihnen in der Kneipe im Erdgeschoss. Auch ich habe schon in einem Haus gewohnt, in dem sich kurz vor meinem Einzug ein Mord ereignet hatte. Das war in Neukölln. 5 Jahre lang wohnte ich dort als Studentin. Bluthände an der Tür und Besoffene, die komatös im Treppenhaus lagen und für die ich bald routiniert den Notruf tätigte, gab es gratis dazu. Besonders in Erinnerung blieb mir das Pappschild im Treppenhaus, das unsere Hauswartsfrau, Frau Kloster, so hieß die, mit ungelenker Schrift beschrieben hatte. Blut und Pisse jeder hinter sich selbst wegwische, Kloster. Die Jahre in Neukölln sind ein eigenes Buch wert. Unsere Eltern blieben ziemlich cool, angesichts der Tatsache, dass ihre beiden Kinder in Häusern lebten, in denen sich jeweils ein Mord ereignet hatte. Eigentlich war dies kein großes Thema. Uns war ja nichts passiert. Man wohnte eben nicht in Niedereggenen im Schwarzwald oder in Oberneumais im Bayerischen Wald. Vielleicht war das Bewusstsein, dass in sehr vielen Berliner Häusern erst vor ein paar Dekaden Entsetzliches passiert war, der Grund für diese Einstellung. Später, im Prenzlauer Berg, zog ich in ein Haus, in dem man in einem aufgegebenen Keller Gebeine gefunden hatte. Die Polizei wurde nicht gerufen. Die stört nur, hieß es. Waren so viele Kneipen in der Nähe, die sollten keine Verluste machen. Die Knochen wurden einfach wieder verbuddelt. In der Gegend hat es im Kampf um Berlin einen Brückenkopf gegeben. Irgendjemand meinte, das seien sicher die Reste von Wehrmachtssoldaten, Überreste. Oder von Russen. Wer wusste das schon? Sie liegen wohl bis heute im Keller. Eine Sanierung hat bisher nicht stattgefunden. Die Zahl der Häuser mit Einschusslöchern nimmt indes kontinuierlich ab. Das Seltsame ist, wenn man jetzt Häuser mit Einschusslöchern sieht, sieht man plötzlich wieder Einschusslöcher und erschrickt, weil sie jetzt langsam etwas Besonderes werden. Ich gehe über zu den Kudamm-Ladies, an die sich dann die Piepshow anschließt. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Menschenschlag kennen oder gekannt haben, Kudamm-Ladies. In diesem kurzen Kapitel beschreibe ich diesen Menschentyp etwas. Kudamm-Ladies, so nannte ich damals einen bestimmten Typ von meist älteren Frauen mit nach Elnett riechendem, entweder weiß-blond oder blau-schwarz gefärbten, oft aufgetürmtem Haar und dick aufgetragenem Lippenstift. Umgeben waren sie stets von einer Wolke schweren, süßlichen Parfum. Das namensgebende natürliche Habitat der Kudamm-Ladies war vor allem West-Berlins berühmteste Einkaufsstraße. Der Kudamm mit seinen vielen exklusiven Geschäften und teuren Boutiquen zog sie magisch an. Das KDW war ein weiterer Sammelpunkt für die streng aussehenden Damen. Kudamm-Ladies stiegen oft in den 19er Bus ein, mit dem ich, als ich etwas älter war, täglich den Kudamm hoch zum Walter-Rathenau-Gymnasium und wieder nach Hause fuhr. Wenn sich eine Kudamm-Lady in die Nähe setzte, roch man selber den Rest des Tages in der Schule nach ihrem behäbigen Parfum und natürlich nach dem Elnett-Haarspray. Man konnte meinen, die eigenen Haare würden sich in Richtung Turmfrisur aufbäumen, weil man eine halbe Stunde in dieser Parfum-Elnett-Wolke gesessen hatte. Zu den Kudamm-Ladies gehörten ihre stets gut gefüllten Einkaufstaschen. Mit diesen wussten sie sich in Bussen stets Platz zu verschaffen. Sie hatten eine königinnenhafte, preußisch-kühle Ausstrahlung und waren grundsätzlich der Ansicht, dass man ihnen Platz zu machen hatte. Auch wenn sie hart trainierte Waden besaßen, mit denen sie stundenlang den Kudamm auf- und abflanieren und das KDW auf allen weitläufigen Etagen erkunden konnten. Die Einkaufstaschen und vielen Tüten der drängelnden Kudamm-Ladies sorgten an jeder Bushaltestelle und in jedem Bus für eine unvergessliche, akustische Kulisse aus Knistern, Rascheln und Knautschen. Die Kauferregung, der Kaufrausch selbst, klang noch in ihr nach. Eindruck machten die vielen Strasssteinchen. Da quälten sich kräftige Füße in goldene Pfennigabsatzschüchen. Die Kudamm-Ladies waren meist nicht schlang. Sie kehrten oft bei Leisifer auf dem Kudamm ein. Kennen Sie? Auf den Schüchen prangten Strasssteinchen in Blumen- oder Herzform. Doch die freundlichen Blümchen oder Herzchen täuschten. Um Liebe, um Verführung ging es nicht. Die Steinchen funkelten böse. Hab Acht, halt Abstand. Mit den Berliner Plebs will ich nichts zu tun haben. Im 19er Bus kam es nicht selten vor, dass sich ein Penner oder ein Verrückter oder beides in Personalunion neben eine Kudamm-Lady setzte. Die Ladies hoben dann ein wenig ihre spitzen Nasen und sprayten kräftig mit Elnett in die Runde. Doch sie hatten mehr Gemeinsamkeiten, als sie dachten. Penner wie Ladies stellten nämlich immer eine große Menge an Plastiktüten neben sich ab. Den Trick, mit dem sich Platz mit Tüten verschaffen, beherrschten beide bis zur Perfektion. Doch die eine Tütensorte knisterte unaufhörlich, aus der anderen gluckste es. Nach der Wende sprachen die Kudamm-Ladies hauptsächlich Russisch. Dann starben sie, bis auf wenige besonders herausgeputzte Exemplare, nach und nach aus. Mit der Wende wurde der Kudamm von den Massen überrannt. Die Kudamm-Ladies packten ihre prall gefüllten Boutiquentaschen und flohen. Diese letzten, nicht mehr königinnenhaft, sondern verloren und misstrauisch über den Kudamm schleichenden Damen, die etwas von Margaret Thatcher hatten, schienen nun aus einer vergangenen Zeit zu sein. Sie verschafften sich nicht mehr herrisch Platz im Bus, sondern waren froh, wenn sie überhaupt ein Plätzchen bekamen. Die meisten nahmen jedoch jetzt ein Taxi. Ja, ein kleiner Rückblick auf den Kudamm. und ein anderer Rückblick aus einer Zeit, in der es noch kein Internet gab oder zumindest nicht für die meisten Menschen, Piepshow. 5 Minuten von unserer Wohnung entfernt auf der Uhlandstraße befand sich eine große Piepshow, das Big Sexy Land. Ich sollte viele Jahre lang zweimal täglich am Big Sexy Land vorbeikommen, denn es lag auf meinem Schulweg. Als ich aufs Rathenau-Gymnasium ging, nahm ich den 19er Bus, der auf dem Kudamm abfuhr. Jeden Tag zweimal an einer großen Piepshow vorbeizugehen, im Alter von 11 bis 18, kann durchaus eine prägende Erfahrung sein. Jahrelang beobachtete ich, was für Männer im Big Sexy Land ein- und ausgingen. Damals war die Piepshow eine relativ neue, von vielen Männern stürmisch begrüßte Erfindung. Meine Freundin Martina, die den gleichen Weg nahm, und ich kamen in diesen Jahren zu dem Ergebnis, dass es keinen Typ von Männern gab, die nicht in die Piepshow gingen. Hippies, Softies, Künstlertypen, Motorradfahrer, Schönlinge im John Travolta-Look, Rentner, biedere Familienväter, Klemmis, Jüngelchen, scheinbar nicht viel älter als wir. Alle schoben sie ihren Kopf ängstlich zwischen die wehenden bunten Plastikstreifen, die im Eingangsbereich hingen, liefen dann beherzt und nervös auf die Straße, um sich dort, noch einmal den Hosenschlitz zurechtrückend, wieder mit sichtlicher Erleichterung in den Strom der Passanten zu mischen. Manch einer zog erstmal den Kopf wieder zurück hinter den Vorhang und traute sich erst Minuten später wieder auf die Straße. Während heute jeder brave Biedermann in sozialen Medien zweideutige Fotos von sich mit dem Rest der Welt teilt, war damals der Piepshow-Besuch eine etwas peinliche Angelegenheit. Manchmal blieben wir stehen und blickten den aus der Piepshow huschenden Männern direkt ins Gesicht, nur um ihre Scham zu steigern. Einmal entdeckten wir einen Nachbarn aus unserem Haus, einmal unseren Physiklehrer und er uns. Nie wieder hat er mir in die Augen geschaut. Und aus der Note 4, ich war nie gut in Physik, wurde auf einmal eine 5. Das ungesehene Innere der Piepshow stellten Martina und ich uns als in Rotlicht getauchten, heißen, dampfenden Raum vor, ähnlich einer Sauna oder einem Thermalbad. Vermutlich kamen wir darauf, weil einige der Männer ein bisschen durchfeuchtet und verschwitzt aussahen, wenn sie den Vorhang hinter sich ließen. Eines Tages nahmen wir uns vor. Eines Tages gehen wir da auch mal rein, wenn wir groß sind. Das taten wir auch. Dies ist eine andere Geschichte. Waren wir ganz kurz Besucherin, aber das ist jetzt nicht Teil dieser Geschichte. Das Big Sexy Land hat es noch jahrzehntelang gegeben. Die alten Plakate aus den 80ern, blond und barbusig geht immer, waren einem irgendwann, spätestens nach der Wende, aus reiner Nostalgie fast schon lieb, wie Toffifee oder Mancherie. Irgendwann muss sich die Piepshow jedoch nicht mehr rentiert haben. In Zeiten vom Internet braucht niemand mehr vor die Tür zu gehen und durch einen Schlitz zu gucken. Die letzten Piepshow-Besucher, an die ich mich erinnern kann, waren lange nicht mehr so schamvoll wie die ich damals beobachtet habe. Den Plastikvorhang, die scheuen Blicke gab es da schon nicht mehr. Die Zeiten haben sich verändert. Sex ist allgegenwärtig geworden, hängt überall in der Luft wie ein mildes Parfum. Ein Soziologe meinte mal, Sex sei zu einer Art Wellness-Beschäftigung verkommen. In braven Apothekenzeitschriften wird nun akribisch genau aufgeführt, wie viel Kalorien man bei welcher Position verbraucht und welche stimmungsaufhellenden Substanzen dabei ausgeschüttet werden. Die Erotic Entertainment and Lifestyle Fachmesse, umgangssprachlich für die Sex- oder Erotikmesse, steht mittlerweile selbstverständlich im Veranstaltungskalender der Stadt Berlin, neben der Grünen Woche, der Bautech oder dem Gallery Weekend. Möchten Sie die Gedächtniskirche oder Nilpferde? Nilpferde, gut. Schade, dass die nicht sprechen können. Ah, hier sind sie. Ja, hier geht es natürlich zum Berliner Zoo. Ganz kurzes Kapitel. Der Untertitel ist Königsfamilie. Sie werden gleich erfahren, wieso. Also Nilpferde, Königsfamilie. Wenn in Berlin das Sommerloch herrschte, war das deutlich zu merken. In den Lokalzeitungen wurden dann gern große Farbfotos von den berühmten Nilpferden aus dem Zoo Knautschke und Bulette abgedruckt. Was anderen eine Königsfamilie bedeutet, ist den Berlinern eine Nilpferdesippschaft, stellte die Mutter von Martina einmal kopfschüttelnd fest, eine Englischlehrerin. Knautschke, damals erst anderthalb Jahre alt, gehörte zu den nur 91, wohlbemerkt 91 von 10.000 Tieren, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten. Mit Unterstützung vieler Berliner, die trotz knapper Essensrationen Futter in den Zoo brachten, kam er durch die Nachkriegszeit. Später hatte er das Gewicht von 4 Kleinwagen, erfreute sich aber immer noch ungebrochener Sympathie. Dem Knut-Kult ging der Knautschke-Kult lange voran. 1947 erlitt Knautschke große Aufregung, Verletzungen, als nach der Sprengung des im Tiergarten gelegenen Flakturms die Decke des Flusspferdhauses einstürzte. In Berlin fand niemand solche Details langweilig oder überflüssig. Im Gegenteil, sie wurden von der Boulevardpresse breitgetreten. Und die Boulevardpresse wurde, trotz anderslautender Behauptungen von der sogenannten geistigen Elite, gern gelesen. Auch das Liebesleben der Nilpferde war ein beliebtes Thema in der Boulevardpresse. Und da gab es in der Tat allerhand zu berichten. Knautschke hatte nämlich gemeinsam mit seiner 1952 geborenen Tochter Bulette einige Kinder gezeugt und war zum Beispiel Vater und Großvater von Jette. Diese Inzucht war nicht verhindert, sondern unterstützt worden, denn Nilpferde können sich innerhalb der Familie paaren, ohne genetischen Schaden zu nehmen. Als Bulette zu alt für die Strapazen einer Schwangerschaft wurde, gab man ihr die Pille, dem Körpergewicht entsprechend in Brötchengröße. An Weihnachten war die Berliner Königsfamilie in der Lokalpresse besonders beliebt. Ich erinnere mich, wie einmal im Radio Stille Nacht, Heilige Nacht lief. Dazu berichtete ein Journalist live aus dem Zoo, was für besondere Leckerbissen Knautschke und Bulette an den Feiertagen erhalten würden. Zum Schluss hielt man den Nilpferden keckerweise das Mikro vor die Nüstern und sie machten tiefe Schnaufgeräusche, die sicher der einen oder anderen Radiohörerin Tränen der Rührung entlockt haben dürften. Bescheuerte Besucher versuchten wiederholt, die Tiere betrunken zu machen. Die Viecher waren nach dem Genuss von Sekt, Wodka und anderen Spirituosen natürlich genauso rammdösig wie vorher. Es gibt keine dümmere Methode, Geld zum Fenster hinauszuwerfen, als Alkohol an Nilpferde zu verköstigen. Meine Eltern standen im Allgemeinen etwas über diesen Berichten und führten keine Stammtischgespräche über die Größe der Pille für Bulette, aber sie schenkten meinem Bruder und mir doch mal je ein kleines, niedliches Plastiknilpferd. Mit unseren Nilis spielten wir beide jahrelang hingebungsvoll. Nun haben sie unsere Kinder. Heute steht übrigens eine Bronzeplastik von Knautschke am Eingang des Flusspferdhauses. Ja, ich glaube, das ist das. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Tanja Dückers. Das Buch Mein altes West-Berlin können Sie auch hier hinten käuflich erwerben und vielleicht schreibt Ihnen Frau Dückers auch was Nettes in das Buch hinein. Vielen Dank.
Johannisbeere, ne? Ja, ich glaube. Ja. Muss immer nach. Heute ist der 23. Ja, viel Freude mit dem Büchlein. Danke.
Danke.
Oh, danke. Ja, das war nur ein kurzer Ausschnitt.
Wollen Sie einen Stift?
Habe ich. Meiner ist etwas vergraben. Für Daniela. Ah, ich bin gleich weg. Ein ganz ähnliches Thema wie das neue. Da gibt es auch einige Überschneidungen. Linkshänderklaue. Ich entschuldige. Kannst du nicht ändern. Ja, ich muss gehen. Ja, ja, klar.
Das war Ihr Stück.
Glaube ich, über das... Ach, danke. Ja, ja, das war das Maidan-Buch. Genau, ja, ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.